Kennt sich eigentlich irgendjemand von euch mit Wissenschaft aus? Also ist da irgendwer in dem Bereich von Wissenschaft unterwegs? Ich sehe ein paar Hände. Sehr gut. Das heißt, es ist jetzt nicht das allerneueste Thema für euch, aber es geht ja genau darum in diesem Talk, dass man jetzt erstmal erfährt, was überhaupt wissenschaftliche Methoden sind und wie man überhaupt wirklich daran geht, wie man dann auch gute Studien von schlechten Studien unterscheiden kann. Und ich habe gehört, wir haben zwei dabei, die eher so mäßig sind, wenn ich der Beschreibung folgen darf. Genau, hier ist Pascoda. Vielen Dank, dass du heute den Vortrag für uns machst. Und genau, erstmal einen großen Applaus, denke ich.
Genau, und so frei nach Stefan Raab, wir haben ja keine Zeit. Das heißt, ich lege einfach direkt los, ohne großartige Vorstellung und alles. Falls irgendjemand schon die Präsentationsfolien anschauen möchte währenddessen, weil die Slides auf der Leinwand nicht gut genug sichtbar sind, hat jetzt 15 Sekunden für den QR-Code. Die ihr eigentlich damit überbrücken könnt. Hi, ich bin die Pascoda, ich bin ursprünglich aus Wien, ich wohne seit 2 Jahren in Karlsruhe, ich bin hergezogen, weil ich mein Doktorat hier am KIT mache und Thema ist halt, wie schon gesagt worden ist, dieses, was ist überhaupt Wissenschaft, und die Frage war, wie ich draufgekommen bin. Dies und das und jenes. Es heißt immer wieder, Menschen müssen Wissenschaft mehr vertrauen, aber die wenigsten Leute wissen, wie Wissenschaft überhaupt funktioniert. Und Wissenschaft funktioniert halt, das werdet ihr jetzt öfters hören, je nach Forschungsfeld verschieden. Legen wir los. Was wir genau machen werden, ist, ich gehe vorher jetzt einmal so ein bisschen die Theorie durch. Das ist so richtig schön, diesem Ablauf von einer wissenschaftlichen Studie nachempfunden. Das heißt, wir fangen an mit der Forschungsfrage, kümmern uns dann um die Auswahl von den Methoden, um die Durchführung, Analyse von Daten, dann ums Publizieren. Und der letzte Punkt, Science, sind dann diese zwei Studien, die ich mitgebracht habe. Tatsächlich, eine ist sehr mau und die andere nicht. Damit wir halt quasi so dieses Gegensatzpaar haben, von wegen, wie man es nicht machen sollte und wie man es schon machen kann. Jetzt habe ich vorher nicht genau gesehen, weil ich noch einen schnellen Outfitwechsel hinlegen habe müssen. Wer hat schon Erfahrung mit Wissenschaft, Forschung, wissenschaftlichen Methoden? Okay, gut, passt. Also, wir fangen an mit der Forschungsfrage. Was wollen wir überhaupt herausfinden? Weil auch wenn es manchmal so ausschaut, man forscht nicht einfach an irgendeinem zufälligen Zeug. Manche Sachen sind tatsächlich, weil es halt Spaß macht und irgendwo nebenbei rausgefallen ist bei der Hauptarbeit, aber es liegt eigentlich immer zugrunde eine Forschungsfrage. Die Forschungsfrage hat ganz viele verschiedene Einflussfaktoren. Einerseits die Finanzierung, das heißt eventuell Arbeit, die halt in einem spezifischen Projekt, das aus einem speziellen Topf gefördert wird, zum Beispiel irgendein Projekttopf von einem Ministerium oder sowas. Arbeitgeberin, Nona, hat auch Einfluss darauf, was meine Forschungsfrage genau ist. Wenn ich jetzt auf der Uni arbeite in einer Forschungsgruppe, die relativ viel Freiheit mir gibt, so wie es in meinem Fall die Option ist, dann kann ich mir viele interessante Sachen überlegen. Wenn ich irgendwo in einem Unternehmen arbeite, das jetzt ganz spezifisch wieder mal so einem tollen neuen Buzzword hinterherrennt, dann mache ich halt das. Dann eigene Position als arme PhD-Studentin hat man meistens weniger zu melden als Professorin. Welp, Hierarchien. Und die eigenen Interessen sind dann natürlich auch wieder so ein Ding. Wenn man sich innerhalb von dem Umfeld ein bisschen austoben kann, dann kann man halt die Fragestellung so ein bisschen in diese Richtung biegen. Wenn man es nicht kann, kann man es nicht. Dann eben auch nur die Frage, mache ich das eigentlich überhaupt für die Wissenschaft, weil ich will halt, dass Wissen geschaffen wird. Oder geht es mal hauptsächlich ums Geld? Und wenn das Geld halt der primäre motivierende Faktor ist, dann sind wir halt wieder zurück bei, wer finanziert eigentlich wie viel in was für einem Ausmaß. Und Forschungsfelder, no-na, ihr werdet halt was beforschen oder versuchen zu beforschen, das in mein Umfeld reinpasst, weil wenn ihr das nicht macht, dann fehlt wahrscheinlich mir die Expertise und meinen ganzen KollegInnen genauso. Bei der Forschungsfrage ist ein sehr großer Punkt dieses, wie fragen wir überhaupt? Im Grunde genommen gibt es zwei Optionen, offene Fragen versus geschlossene Fragen. Die offenen Fragen sind halt mehr so dieses Explorative. Wir fragen uns nach dem, wer macht was, wie wird es gemacht, warum vor allem und wozu. Und wenn wir geschlossene Fragen haben, also ja oder nein, dann heißt es normalerweise, wir haben hier irgendeine Beobachtung gemacht, also die Beobachtung liegt eigentlich immer zugrunde, aber wir haben eine Hypothese aufgestellt und diese Hypothese wollen wir beweisen oder widerlegen. Das heißt, wir stellen uns halt eine Hypothese auf, wir stellen eine Gegenhypothese auf und dann probieren wir eine von den beiden zu beweisen oder zu widerlegen. Wenn wir uns da jetzt ein Beispiel überlegen wollen für eine offene Frage, warum tragen hier eigentlich so viele schwarz? Geschlossene Frage bzw. Hypothese wäre, Nerds bevorzugen schwarze Klamotten. Genau. Punkt ist, wir beobachten eine Korrelation, zwei Dinge treten in einer gewissen Nähe zueinander auf. Wir wollen aber eine Kausalität beweisen, das heißt, eins ist vom anderen abhängig. Gut. Auch wichtig, wir sind hier in der Wissenschaft unterwegs, ja, das heißt, wir brauchen schon irgendwie einen Wissensgewinn. Also, za was machen wir das überhaupt? Und ist die Frage überhaupt beantwortbar? Da ist dann auch immer so dieses Ding mit den Ja-Nein-Fragen, wenn man sie denn hat. Wie belegen wir das oder wie messen wir das? Also wenn wir eine Verbesserung zum Beispiel belegen wollen, wir werfen eine neue Technologie auf irgendein Problem drauf, dann sollte man halt irgendwie messen, ob das jetzt tatsächlich was verbessert oder überhaupt verändert oder ob alles eh gleich bleibt und nur die Computer wärmer werden oder so. Das heißt, wir müssen uns so überlegen, wie wir Dinge überhaupt messen. Und da ist dann halt einfach mit den Formulierungen von den Fragen auch wichtig, darauf aufzupassen. Gut. Ist die Frage überhaupt beantwortbar? Ja. Es gibt erstaunlich viele Fragen, die man nicht, wenn man sie sich so spontan überlegt, die nicht wissenschaftlich beantwortbar wären, weil man sie zum Beispiel, I don't know, auf die ganze Weltbevölkerung hin beantworten möchte. Schwierig. Gut, da sind wir mal soweit. Dann die Frage nach den Methoden. Ja, verschiedene Fragen bedeutet meistens, wir haben verschiedene Varianten, wie wir sie beantworten können. Nicht alles passt für alle. Ja? Die Frage gibt meistens die Methode praktisch sozusagen schon vor. So als Stichworte ist halt so dieses qualitativ, quantitativ, experimentell und theoretisch. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu diesem Nerds und schwarze Klamotten Beispiel, wenn wir nach dem Warum fragen, dann würden wir das qualitativ beantworten wollen, weil wir eben verstehen wollen, warum. Wenn wir rumlaufen und einfach nur einen Fragebogen haben mit Antwortoptionen, dann können wir schon nach dem Warum fragen, aber wir müssen uns vorher verschiedene Optionen für das Warum überlegen, die dann ausgewählt werden können. Deswegen in dem Fall offene Fragen. Hey, ihr habt gesehen, du hast ein schwarzes T-Shirt an, warum eigentlich? Wenn wir aber wieder auf unsere Hypothese gehen, Nerds bevorzugen schwarze Klamotten, dann macht man das eher quantitativ oder empirisch, das heißt eine Umfrage mit Antwortmöglichkeiten oder eine statistische Auswertung von Verkaufs- und Reservierungszahlen. Das hat aber natürlich alles zusätzliche Einflussfaktoren. Ja? Das sind dann nämlich solche Sachen wie falsche Notiz. Genau, das heißt, ich habe jetzt gesagt, qualitativ, quantitativ, empirisch, Und das vierte war dann theoretisch. Hat jemand von eurer Idee, wie man die Frage, warum tragen Nerds so viel Schwarz, theoretisch beantworten könnte? Ah, ja. Voll gut. Mein Harold hat es gesehen, ich nicht.
Also ich nehme an, dass es das theoretisch das bedeutet. Man findet eine mathematische Formel dafür und beweist sie, dass sie wahr ist.
Nö, das wäre eher ein interessanter Ansatz, aber nein. Theorie wäre in dem Fall eine Recherche darin, also das wäre zum Beispiel eine Literaturrecherche. Ja? Also Theorie heißt ja, du stellst dein eigenes Erklärungsmodell auf, kommt in die Richtung von einer Formel, aber was wollen wir überhaupt einsetzen? Und da wäre dann halt so dieses, wir suchen uns Literatur, was gibt es eigentlich für andere Forschung zum Thema Peer Groups und Farbcodes in Kleidung, wie funktioniert Kleidung als Uniform, wie funktioniert Kleidung als Abgrenzung innen und außen, Zugehörigkeitssachen, solche Geschichten. Und können sich dadurch dann halt vielleicht in die Richtung Subkulturen in den 70er und 80er Jahren vermutlich einlesen und dort dann Dinge finden, die darauf hinweisen könnten. Dann haben wir Theorie, die kann man dann halt wieder als Forschung, also der Forschung zugrunde legen und dann quasi sagen, so, wir haben hier unser eigenes Modell aufgebaut und das wollen wir dann überprüfen. Aber das wäre theoretisch, wäre eben so dieses, wir vergraben uns einmal in der Arbeit, die schon gemacht worden ist, und schauen, ob wir da sinnvolle Ähnlichkeiten und Parallelen entdecken, die uns da weiterhelfen. Literaturrecherche übrigens immer sinnvoll, weil man sich dann immer anschauen kann, was haben andere schon gemacht, ist die Frage überhaupt schon beantwortet worden oder wenn sie bisher nicht beantwortet worden ist, warum, welche ähnlichen Forschungen hat es gegeben, was haben die anderen gemacht, was ich mir abschauen kann, was sollte die anders machen. Genau. Dann gehen wir jetzt weiter zur Durchführung. Das ist das, was ich vorher sagen wollte. Das ist das mit dem Fragen stellen. Nein? Da? Ja, genau. Wir haben vorher gesagt, qualitativ machen wir die Frage nach dem Warum. Gut. Warum, genau, die Frage, also wir müssen uns dann überlegen, was sind eigentlich die genauen Fragen, die wir stellen, weil Fragen haben Auswirkungen auf Antworten, who would have thought. Und genau, also fragen wir, also im Normalfall macht man sich dann halt so einen Interviewbogen, der die Fragen schon vorgibt, aber wenn es offene Fragen sein sollen, dann lasst man die Leute einfach mal reden und schaut, wann man sie wieder zurück Richtung Thema schubsen muss. Und genau, dann ist aber halt auch so dieses Ding, wen befragen wir überhaupt und wann passieren die Interviews. Ne? Wenn wir jetzt hier einfach rausgehen nach dem Talk und die Frage stellen, random Leuten, die schwarze T-Shirts tragen, sag mal, du trägst ein schwarzes T-Shirt, warum eigentlich? Dann haben wir einen Bias, wo wir dann nur die Leute erwischen, die tatsächlich gerade ein schwarzes T-Shirt tragen. Und die, die gerade keins tragen, fragen wir womöglich gar nicht, obwohl sie vielleicht auch jede Menge schwarze Klamotten hätten und einfach heute was Buntes anziehen wollten. Leute tragen eventuell was Helles, weil es draußen sonnig und extrem warm ist und man zergeht im schwarzen T-Shirt nur mehr. Und dieses, wann passieren die Interviews, ist dann halt auch immer so dieses, wenn draußen auf einmal leer ist, weil irgendjemand einen Talk hält, zu dem alle hinwollen, so wie, keine Ahnung, irgendwas vom Starbucks, dann hat man halt ein sehr stark ausgedünntes Publikum und erwischt, wenn es vor 18 Uhr ist, womöglich nur oder viel Laufpublikum vom Museum. Und da können schon durchaus jede Menge Leute dabei sein, die schwarz tragen, aber keine Nerds sind. Soll es geben. Solche Sachen muss man sich eben dann eben auch im Hinterkopf behalten. Dann haben wir noch gesagt, für die Hypothese mit Nerds bevorzugen schwarze Klamotten. Da macht man dann halt einen Fragebogen mit geschlossenen Fragen. Wieder, was sind die Fragen, was sind die Antworten? Gibt es Einfachauswahlen, gibt es Mehrfachauswahlen? Welche Optionen gibt es überhaupt? Wie vorher schon gesagt, die Antwortoptionen beeinflussen, was ihr dann überhaupt für Daten kriegt. Ja? Sehr schönes Beispiel dafür sind sämtliche Geschlechterstatistiken überhaupt, weil man wird keine nicht-binären Personen in den Daten haben, wenn die Antwortoptionen männlich und weiblich sind. Nona. Dann bei der Durchführung auch so dieses Ding mit, legen wir unseren Fragebogen in physisch aus oder laufen wir selber mit dem Klemmbrett rum. Wenn wir ihn auslegen, machen wir das analog oder machen wir digitales Äquivalent dazu. Wie verhindern wir bei so einem Auslegen, egal ob analog oder digital, dass Leute mehrfach den Fragebogen ausfüllen und dadurch womöglich eine Verzerrung entsteht oder wir halt Bullshit-Daten kriegen, ehrlich gesagt. Und wenn wir direkt mit Menschen interagieren, dann beeinflusst man ja auch immer, was für eine Antwort, dass man dann genau zurückkriegt. Das ist der Rosenthal-Effekt. Dieses eine Beobachtung beeinflusst direkt auch das, was man beobachtet. Das heißt, wenn ich dann da sitze und mit jemandem drüber rede, was die Person eigentlich so für T-Shirts im Schrank hat, und immer wenn von der Farbe hellgrün geredet wird, bin ich so, und mache so ein bisschen einen leicht enttäuschten Gesichtsausdruck, dann könnte die Person meinen, dass ich keine hellgrünen T-Shirts gut finde. Und es gibt diesen Hang zur erwarteten Rückmeldung. Ja? Das heißt, auf der anderen Seite dann wieder, wir reden die ganze Zeit über schwarzes Gewand. Das heißt, die Person nimmt an, dass sie vor allem Informationen über ihr schwarzes Gewand haben möchte. Hat dann auch mit Priming und sowas zu tun. Gut. Und dann haben wir noch den Teil mit der Empirie und der Statistik. Da gibt es zwei Varianten. Einmal bisherige Daten auswerten und das andere ist dann selber ein Experiment durchführen. Und da ist dann, wir kennen es alle, die Datenqualität eine große Frage. Und halt auch so die Datenmenge. Ja? Von wem kriegen wir die Daten überhaupt? Gibt uns die GPN-Daten? Gibt uns die MMCD-Daten? Das macht dann aber auch einen Unterschied in den Farben, die überhaupt verfügbar waren. Und in den Designs zum Beispiel, die haben genauso eine Auswirkung drauf. Kriegen wir generell die Daten von allem Gewand, was es gegeben hat, und wir schauen uns alles an, was wir irgendwie als Kleidung definieren. Es gibt in letzter Zeit auch vermehrt Sonnenhüte. Schauen wir uns auch die Engel- und Troll-T-Shirts an? Ja, nein. Und welche Größen überhaupt? Und da ist dann aus diesem ganzen Konvolut an Daten, müssen wir uns dann noch anschauen, wie gut sind die überhaupt vergleichbar? Eben, wie gesagt, verschiedene Designs, verschiedene Farben, hat alles einen Einfluss drauf. Und wenn wir Experiment durchführen, ist halt auch immer so dieses, machen wir ein Laborexperiment, wo wir den Leuten vorher so ganz explizit sagen, komm vorbei und wir schauen uns das an, wie du dich in so einem Verkaufssetting verhältst. Machen wir es in echt, wo wir irgendwie so einen Laden quasi aufbauen. Wie viele Versuche machen wir? Lassen wir Personen das mehrfach machen? Gibt es eine Kontrollgruppe? Große Frage. Und wie schaut die Kontrollgruppe dann überhaupt aus? Was wäre die Intervention? Es gibt nur Schwarz, es gibt gar kein Schwarz, es gibt viele verschiedene Farben, es gibt Schwarz oder eine andere Farbe. Kompliziert. Genau. So, und Daten sammeln und Daten aufzeichnen und Daten verarbeiten sind alles verschiedene Sachen. Das heißt, wir müssen uns bei der Durchführung auch schon Gedanken darüber machen oder halt eigentlich in der ganzen Planungsphase Gedanken darüber machen, wie kriegen wir, also in was für einer Form, auf was für einem Medium kriegen wir unsere Daten überhaupt. Wenn wir irgendeine Art von Fragebogenerhebung machen, dann kriegen wir automatisch die Fragebögen in physisch oder digital und haben dort dann unsere Daten drauf. Wenn wir als Forschende anwesend sind, dann können wir uns Notizen machen. wessen Notizen sind es dann genau? Sind es dann meine als Interviewerin oder habe ich nur eine andere Person dabei, die dann explizit nur zum Note-Taking da ist? Das ist dann auch wieder eine Frage von, wie viel Finanzierung haben wir überhaupt zur Verfügung? Kann man uns die zweite Person leisten? Bei Audio und Video ist das korrekte Transkribieren eine major pain in the ass. Wer das schon einmal gemacht hat, weiß, wovon ich rede. Bei Audio müssen wir so Sachen mit transkribieren, nicht nur die Worte, die verwendet worden sind, sondern auch die, die nicht verwendet worden sind quasi, also Tonfall, Pausen, Betonung, zum Teil dann auch Mimik und Gestik auch schon dazu, weil die halt auch Sachen transportieren. Und bei Video dann genau dasselbe, mit eben allen möglichen Bewegungen im Raum dann auch noch, weil man potenziell ja die Person tatsächlich sich irgendwo durchbewegen lassen. Plus, in dieser Transkription steckt auch schon eine Interpretation drinnen, weil eben die Mimik, die Körperhaltung, die Betonung, der Tonfall auch schon eine Interpretation bedeuten, wenn wir da hinschreiben, sagt in einem enttäuschten Tonfall. Ja? Deswegen gibt es tatsächlich auch eigene Standards, wie man korrekt transkribiert, sodass man auch solche Tonabfälle und solche Geschichten reinkriegt, was das Ganze natürlich noch anstrengender zum Transkribieren macht. Gut. Dann haben wir jetzt unsere Daten. Das ist sehr gut. Jetzt müssen wir sie analysieren. Ich habe es jetzt schon einmal so ein bisschen anklingen lassen, dieses ganze Fragen und Antworten erfassen und sowas, das ist alles nicht neutral. Und auf genau das müssen wir halt bei der Analyse dann auch aufpassen. Ja? Hier recent example, glaube keine Statistik, die du nicht selbst verfälscht hast. Genau, also wir haben für Analyse, ich habe vorher von qualitativen und quantitativen Methoden geredet, jetzt sind es qualitative und quantitative Daten. Der Unterschied, also ich kann quantitative Daten aus qualitativen Methoden rauskriegen. Ne? Qualitative Daten an sich sind alles, was man irgendwie als Text beschreiben kann. Das umfasst geschriebenen Text, also inklusive Transkripte. Aber genauso wie ein Bild an sich oder ein Video an sich oder eben irgendwelche Artefakte, wenn wir im Rahmen von irgendeiner Workshop-Session einen Prototypen oder irgendwas in die Richtung hergestellt haben, dann kann das auch schon ein Stück ein qualitatives Datum quasi sein. Quantitative Daten sind einfach gesagt Dinge, mit denen man rechnen kann. Und wenn man eben aus qualitativen Daten was Quantitatives rausziehen will, dann sind es so Sachen wie Häufigkeiten von Wörtern oder Phrasen. Die kann man da rausnehmen und dann hat man, ne? Genau. Wie man Daten analysiert, allein wie man qualitative Daten analysiert, eigener Talk. Lassen wir da jetzt einfach mal stehen. Es gibt viele verschiedene Methoden. Die sind alle mehr oder weniger gut beschrieben und sinnvoll durchzuziehen. Es kommt immer darauf an, was war die Frage, was sind die Daten, wie können wir die jetzt analysieren. Genau, Zahlen, nicht neutral, etc. Gut, jetzt schreiben. Es macht sehr viel Spaß. Ich werde dafür zahlt, ja. Ich schreib tatsächlich gern, aber manchmal ist dann das Hirn so, ja, nö. Schwierig. Weil man eben so viel Arbeit und Information irgendwo zusammenpacken muss und all diese Venues, wo man publizieren kann, die haben Einreichfristen und die sind bevorzugt gestern. Ich habe letztens den Fall gehabt, dass eine Konferenz umgestellt hat, ihr System von zweimal im Jahr auf einmal im Jahr und statt dass sie dann gesagt haben, okay, und wir machen jetzt diese Umstellung, dass wir den neuen Einreichzeitpunkt zwischen die zwei ursprünglichen legen, da hätte ich mich drüber gefreut, Nö, wir legen den neuen jetzt 2 Monate nach vorne vor den ursprünglichen ersten. Ja, das ist dann nichts mehr geworden. Na gut. Ja, also, warum überhaupt? Punkt 1, wir machen Wissenschaft. Die wissenschaftliche Methode heißt Fuck around, take notes, find out, take notes, publish, discuss. Wir wollen also der Community was zur Verfügung stellen, auf dessen Basis sie dann diskutieren kann mit uns. Wenn wir jetzt rausfinden, es gibt diesen einen Grund, warum Nerds schwarze Sachen so gern tragen, weil man kann sie einfach alle in eine Waschmaschine schmeißen und braucht sich nicht darum kümmern, was für andere Farben drin sind. Dann ist das unser Ergebnis, wir publizieren das und irgendjemand anderer hat aber ähnliche Arbeit gemacht mit einer leicht anderen Fragestellung oder einer anderen Methode und hat was völlig anderes rausgekriegt. Und dann kann man darauf basierend dann eben eine Diskussion starten oder man hat festgestellt, dass man tatsächlich auf die gleichen Sachen gekommen ist. Das ist Peak, ja. Ich kriege jetzt schon Gänsehaut. dann eben Publikationen, auch oft einmal wichtig wegen der Finanzierung. Ne? Womöglich will euer Geldgeber oder unser Geldgeber hier, wir wollen Publicity, wir wollen sehen, dass da was rauskommen ist. Wir wollen das spreaden. Dann gibt es den sehr berühmten H-Index, den Hirsch-Index. Hirsch wie das Reh. Das ist so ein Maßwert, der anzeigen soll, wie wichtig die Arbeit einer Person in der Community quasi ist. Wie bei jedem anderen Messwert, wenn der Messwert irgendwann einmal zum Ziel wird, dann ist er kein guter Messwert mehr. H-Index absolut. Ja? Alles, was ihr jemals gehört habt von wegen Fake Citations, das ist der Grund. Und Werbung für ein Projekt ist quasi dieses Finanzierung in anderen Farben. Ganz wichtig, wenn wir publizieren, do not overstate your findings. Ja? Wir haben das häufig gesehen, oder man sieht es immer wieder, dass irgendwo in quasi in normalen Medien, also Zeitungen und sowas, gesagt wird, neue Studie zeigt. Und dann sucht man sich diese Studie dazu raus, weil verlinken tun sie es nie. Das heißt, dann hat man diese Studie gefunden und dann steht da, ja, unsere, also dieses, da hätte er ein gutes Meme einbauen können. dieser Zeitungsartikel ist so, yes, voll, haben wir gefunden, genau so, Zusammenhang. Und die Studie ist dann so, ja, also unsere Ergebnisse sagen voraussichtlich, vermutlich, technisch, theoretisch, in diesen Zusammenhängen, in diesen Gegebenheiten, in diesem Kontext, könnte es einen Zusammenhang geben. Weil halt, also und dieses Ding mit unseren Daten weisen auf diesen Zusammenhang hin oder es scheint einen Zusammenhang zu geben, der ist deswegen wichtig, weil wir halt nie die ganze Komplexität von einem Umstand tatsächlich erfassen können. Ne? Deswegen ist auch sehr häufig irgendwo in so einer Publikation dann drinnen dieses, weitere Untersuchungen sind notwendig. Mit einer anderen Gruppe an Leuten, mit denen man das Experiment durchführt, auf einem anderen Kontinent, in einem anderen sozioökonomischen Kontext, viel Geld versus wenig Geld, macht einen Unterschied, wie alt das die Leute werden. Wer hätte das gedacht? Das heißt, das ist nicht irgendwie eine komische Sprachregelung, wo man so tun, als ob, sondern wer das da reinschreibt, sollte sich auch die Gedanken gemacht haben, was genau diese Limitierungen eigentlich sind von der Arbeit. Das ist dann meistens der Teil Limitations and Future Work, heißt er ganz gern. Gut, dann haben wir noch so dieses Wo-Publizieren, je nach Forschungsfeld. Ne? In der Informatik machen wir vor allem Konferenzen und Journals. Die Association for Computing Machinery und das Institute of Electrical and Electronics Engineers sind so die zwei großen Gruppierungen, die da Geld drauf werfen, dass man auf ihren Konferenzen oder in ihren Journals, also Magazinen quasi, publizieren kann. Und Formate sind auch je nach Forschungsfeld verschieden. In der Informatik gibt es halt diesen Dings zum, wir machen Konferenzen und stellen dort unsere Arbeit vor. Das haben andere Felder ganz wenig, bei denen geht es dann wirklich darum, dass man einfach nur in einem Journal publiziert. Und in der Informatik gibt es sogar Journals, die Konferenzen haben. Man trifft sich halt gern. Die haben dann auch jeweils verschiedene Formen von Präsentation. So ein Full Paper hat so um die 10 Seiten Inhalt, 15 Minuten Präsentation, Jesus. Short Paper hat meistens so 4 Seiten Paper und dann aber keinen Zeitslot für eine Präsentation, sondern da gibt es dann so eine Posterausstellung. Das heißt, viel Spaß bei einem A0-Poster vorbereiten. Niemand wird euch in eurem Studium jemals zeigen, wie das geht. Und bei Demos ist es halt literally so, wir haben einen Raum voll mit Dingen, die man ausprobieren kann. Gut, so. Na, es wird eventuell ein bisschen knapp. Gut, ja. Na dann, wer hat sich jetzt was gemerkt? Let's do some science. Ich habe mitgebracht 2 Publikationen. Wer aus dem schon ablesen kann, welche 2 Publikationen das sind, Kuchen kann's. Sehr gut. Psst. Genau. Die eine, also ihr habt dann die Kurzfassungen für euch tatsächlich verfügbar. Die sind dann kurz mit einem QR-Code wieder. Damit ihr euch das kurz anschauen könnt. Das eine ist von 1998 in The Lancet. The Lancet sagt, man kann vielleicht was von 2020 FF. Ganz viele Covid-19-Veröffentlichungen in The Lancet. Das BMJ ist nicht das Bundesministerium für Justiz, sondern der neue fancy Name vom British Medical Journal. Das heißt, beides sind eigentlich, würden wir jetzt einmal annehmen, ein ganz cooler Ort, um seine Arbeit veröffentlichen. Die haben ein bisschen einen Wumms. Ja, genau. Dann fangen wir mal mit der Publikation 1 an. Wakefield et al. Gut, die nächsten Personen, die es kennen. Es ist ein medizinisches Paper, Zungenbrecher im Titel. Ne? Iliar Lymphoid Nodular Hyperplasia, Non-Specific Colitis and Pervasive Developmental Disorder in Children. Das ist die eine Übersetzung, die nicht von mir stammt. Wikipedia sagt, lymphatische Hyperplasie, unspezifische Colitis und tiefgreifende Entwicklungsstörung bei Kindern. Wir machen das jetzt wieder mit dem Forschungsfrage, Methode etc., so wie jetzt gerade der Vortrag auch war. Schaut euch mal die Kurzversion an. Da muss ich dann tatsächlich, also das ist, ihr kriegt da ein PDF theoretisch mit 2 Seiten. Die erste Seite ist die englische Originalversion, die zweite Seite ist meine Übersetzung. Bei den medizinischen Begriffen gebe ich keine Garantie ab, dass ich es tatsächlich richtig übersetzt habe, es tut mir leid. Aber es geht ja auch mehr um die Methoden und um die Präsentation. Das heißt, wie lange braucht man denn für eine Seite zum Lesen? Minute? 2? Ich lese sehr viel. Ja. Mag jemand die Jeopardy-Melodie anfangen zum Summen? Bei der Bridge ist dann vorbei, oder was? Okay. Gut. Also ich gehe mal davon aus, dass es jetzt alle, die es wollten, auch gefunden haben. Gut. Ups, Spoiler. Forschungsfrage. Hat jemand die Forschungsfrage gefunden? Das ist das Gemeine, wenn man Leute vor eine unmögliche Aufgabe stellt. Ne? die Forschungsfrage ist tatsächlich explizit nirgendwo aufgeführt. Es ist literally ein, wir haben eine Korrelation beobachtet und wollten eine Kausalität feststellen. Das heißt, wir haben vorher gelernt, perfekt für eine Hypothese und Gegenhypothese. Hypothese steht oben irgendwo explizit. Blöd. Genau, die Korrelation ist, wir haben da 12 Kinder gehabt, die sind in die Kindergastroenterologie gekommen, die hatten alle Bauchschmerzen und Durchfall und ein paar von denen waren autistisch. Huh. Gut, na schön. Habt ihr was zur Methode gefunden? Oder was habt ihr zur Methode gefunden? Ja, da hat gerade jemand gesagt, Interviews ist ein Teil davon. Es war nämlich, also Interviews im Sinne von, die Krankengeschichte ist erhoben worden, also klassisches Anamnesegespräch. Es hat aber auch einige Laboruntersuchungen gegeben. Die Stichprobe ist halt mit 12 Kindern und ihren Eltern relativ klein. Das Ding ist, 12 Personen, das ist so die Größenordnung-Stichprobe, da fühle ich mich mit meiner qualitativen Arbeit wohl. Da kann man sinnvoll mit den Leuten reden, so eine halbe Stunde, Stunde, richtig schön in die Tiefe gehen, läuft, finde ich gut. Das halt nicht, wie man eine Hypothese widerlegen würde oder belegen würde. Das für eine Kausalität, so dieses, wir haben festgestellt, von hier nach da gibt es eine gerade Linie. Da braucht man mehr Daten. Da braucht man mehr Daten, also viele Teilnehmende, viele Datenpunkte, eventuell über einen längeren Zeitraum zum Beobachten, was es für Zusammenhänge geben könnte. Wir haben da auch drinnen stehen, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr, doch, das steht glaube ich auch auf der ersten Seite drauf, 12 Kinder, davon 11 Jungs. Okay. Nein, ja. Nicht, wie man eine Kausalität belegt. Durchführung. Wie schauen wir aus mit der Durchführung? Ihr habt zu wenig Zeit gehabt, gell? Es tut mir leid. Die 12 Kinder sind eine Woche lang stationär aufgenommen worden. Es sind diverse Laboruntersuchungen mit für mich sehr komplexen Namen durchgeführt worden. Es hat keine Kontrollgruppe gegeben, auch nicht, wie man eine Hypothese belegt. Wir haben schon gelernt, wir brauchen auch eine Kontrollgruppe, die zum Beispiel keine autistischen Kinder sind, aber dafür auch Bauchschmerzen hatten und Durchfall oder autistische Kinder ohne Bauchschmerzen und Durchfall. Eine Option. Die 12 Kinder waren im Durchschnitt 6 Jahre alt, Altersrange 3 bis 10. Okay, war halt das, was sie hatten. Wir wissen halt überhaupt nicht so richtig, also die medizinischen Sachen sind, würde ich behaupten, okay gemacht worden. Aber für die Anamnese, für diese Krankengeschichte, da haben wir keine Ahnung, wie eigentlich genau die Fragen gestellt worden sind. Und wenn man Leading Questions, also wenn man so Suggestivfragen stellt, ja, dann kriegt man halt die entsprechend suggerierte Antwort retour. Kontrollgruppe es hat eine Kontrollgruppe gegeben für einen Laborwert. Das steht dann, das steht auch in den Ergebnissen drinnen, glaube ich. Für einen Laborwert und zwar für Säurewerte im Harn. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das ein Wert, der verwendet wird als Indikator für gewisse Vitaminmängel. Yay. Genau. Bei der Analyse dann wieder so dieses Ding mit I am not a doctor, ja, vor allem not a medical doctor, der andere kommt hoffentlich bald. Wir wissen nicht nur nicht, wie die Fragen gestellt worden sind, wir wissen auch nicht, wie die Aussagen von den Eltern analysiert worden sind. Jetzt so im Vergleich dazu, wie ich das machen würde, wenn ich beschreibe, wie ich meine Interviews führe, wie ich an meine Teilnehmenden komme und wie ich meine Interviews analysiere, dann ist das in einem Full Paper ungefähr eine Dreiviertelseite. Das ist ein 6-Seiten-Paper, das heißt, dann wäre es halt immer noch eine halbe Seite, weil das halt der Grundstein dafür ist, damit andere Leute das replizieren können. Müssen die wissen, wie habe ich meine Daten gekriegt, das inkludiert, wie habe ich die Fragen gestellt und dann eben auch, wie habe ich es analysiert. Gut, und dann sind wir bei der Publikation. Laut diesem Paper, laut diesem PDF, das ich euch da gegeben habe, waren die Ergebnisse, dass da erste verhaltensbezogene Symptome wurden von 8 der 12 Elternpaare mit der MMR-Impfung in Verbindung gesetzt. Masern, Mumps, Röteln, Dreifachimpfung. So, erinnert sich jemand, wann man die MMR-Impfung kriegt? Jo? Eineinhalb, zwei Jahre, genau. Also laut UK, weil das eben auch eine britische Studie ist, Ende des ersten Lebensjahres die erste Dosis davon, Mitte des zweiten bis Anfang des vierten Lebensjahres die zweite Impfung. Ja. Erste Anzeichen für frühkindlichen Autismus kann man ebenfalls so Mitte des zweiten Lebensjahres feststellen, weil da nämlich normalerweise sich diese Skillsets entwickeln, wo man dann halt sagt, da weichen autistische Kinder ab. Das Problem ist, also ich weiß nicht, wie viele von euch schon mit 2-jährigen Kindern zu tun gehabt haben oder mit 4-jährigen Kindern, da sind die individuellen Unterschiede massiv. Das heißt, tatsächlich zu einer sinnvollen Diagnose kommt man sowieso way later. Das andere Ding ist, die Kinder waren 3 bis 10 Jahre alt. Das heißt, im besten Fall von den Kindern, die zu dem Zeitpunkt 10 Jahre alt waren, war die Impfung 6 Jahre zurück. Und da haben, das seht ihr dann eben auf dieser ersten Seite nicht, aber auf der dritten Seite, glaube ich, kommt dann eine Tabelle, die dann auch schön sagt, wie schnell nach dieser Impfung die Symptome aufgetreten sind. Und da sagen dann Leute halt allen Ernstes, innerhalb von 48 Stunden. Wenn das vor ein paar Jahren war. Okay. Oder innerhalb von 4 Wochen. Ja, okay, innerhalb von 4 Wochen ist alles, was mit diesem Impfstoff zu tun gehabt hat, sowieso längst aus dem Körper wieder draußen. What the hell? Okay, gut. So, das sind also die Ergebnisse, die so in dieser Kurzversion vorne auf der ersten Seite stehen. Ne? Hinten auf der vorletzten Seite steht, wir haben keinen Zusammenhang, bla bla bla, bewiesen. Verfügbare Evidenz ist unzureichend, um zu zeigen, ob es eine Veränderung in der Häufigkeit oder einen Zusammenhang mit der MMR-Impfung gibt. Weil sie nämlich selber feststellen, es gibt diesen Zusammenhang nicht und nachdem es sehr viele Impfungen gibt, müsste man ja sehr viel mehr Autismus feststellen, tut man aber nirgendwo. Ja? Genau. Und auf die erste Seite haben sie geschrieben, die Eindrücke der Eltern, statt die tatsächlichen Ergebnisse ihrer, sie hatten quasi innerhalb ihrer Studie widersprüchliche Ergebnisse, aber haben nur eine Aussage vorne drauf geschrieben. Macht man so nicht. Das ist auch der Grund, warum das Ding dann retracted worden ist. Ja? 10 Jahre später. Es hat leider ewig gedauert, aber unter anderem eben wegen der mangelhaften Durchführung. Und das andere, warum das zurückgezogen worden ist, ist, weil man draufgekommen ist, dass dieser Mr. Wakefield finanzielle Interessen an dieser Studie gehabt hat. Das heißt, der war verstrickt mit einem Pharmaunternehmen, das natürlich sehr viel mehr Geld damit gemacht hätte, wenn diese MMR-Impfung auf 3 einzelne Impfungen aufgeteilt worden wäre, statt dass es eine Dreifachimpfung ist. Das sind dann natürlich so Informationen, an die kommt man ein bisschen schwieriger ran, manchmal auch ein bisschen einfacher, je nachdem, aber ja, Schaß. Das ist übrigens diese eine Studie, die immer noch verwendet wird von Impfgegnern. Ja? Literally, auf jeder Seite steht fett und rot retracted drauf. Auf der Webversion steht Retracted im Titel. Wenn ihr das im Browser offen habt, steht Retracted im Tab. Man kann dieses Paper kaum lesen, weil da überall Retracted steht. Und sie verwenden es trotzdem noch. Aber gut, also falls demnächst wieder mal jemand ankommt bei euch und sagt, Impfungen verursachen Autismus, ihr wisst jetzt, warum das ein Scheiß ist. Top. So, und jetzt machen wir die Variante von ist gescheit gemacht worden. Die Publikation 2, 2008, Ye et al. Es wird besser. Ja, Originaltitel: Parachute used to prevent death and major trauma when jumping from aircraft, a randomized controlled trial. Zu Deutsch: Nutzung von Fallschirmen zur Vermeidung von Tod und schweren Verletzungen beim Sprung aus Luftfahrzeugen, ein kontrolliertes Zufallsexperiment. Okay. Wer von euch kennt die Studie schon? Okay, gut, passt. Schön. Wieder, wir ziehen das so durch wie vorhin. Hier ist euer Link zur Kurzversion. Erste Seite Deutsch, Englisch, zweite Seite Deutsch. So, wir sind jetzt bei... oh Gott. Ich wollte eigentlich schon in einem Q&A drinnen sein. Sehr gut. Gut. Q&A gibt es dann in der Pause. Hilft nichts. Okay, gut. Ich trinke nochmal einen Schluck Wasser, dabei lest ihr weiter und wenn das Kichern zunimmt, dann nehme ich an, dass ihr durch seid. Erstens einmal, ich habe gerade Wasser im Mund gehabt. Zweitens, da kommen wir noch dazu. Berechtigte Fragen aus dem Publikum. Wunderbar. Das sind genau die Reaktionen, die ihr wollt. Sehr gut. Also, die Forschungsfrage steht eh schon im Titel drinnen, also ich spoilere damit nichts. Die Forschungsfrage war festzustellen, ob die Verwendung eines Fallschirms beim Sprung aus einem Luftfahrzeug Tod oder schwere Verletzungen verhindert. Nice, wir haben eine Hypothese. Es gibt auch eine Gegenhypothese. Und zwar so richtig schön sauber ausformuliert, mit Statistiken, Herleitungen, allem drum und dran. Da geht einem das Herz auf. Die Methode. Ein kontrolliertes Zufallsexperiment. Das heißt, wir haben eine Gruppe, eine Kontrollgruppe, voll gut, also eine Interventionsgruppe nennt man das meistens, und eine Kontrollgruppe. Diese kontrollierten Zufallsexperimente werden vor allem in der Medizin extrem gern eingesetzt und sind so das Instrument, das die meisten Leute wahrscheinlich auch kennen, wenn man von Wissenschaft redet. Ja? Den einen Leuten geben wir was und den anderen Leuten geben wir Placebo und dann schauen wir, wie geht es den beiden Gruppen danach. Ja? Impfstudien sind sehr häufig solche Sachen, wo man einen verbesserten Impfstoff zum Beispiel testet. Man gibt einer Gruppe den klassischen Impfstoff, man gibt der anderen Gruppe den verbesserten Impfstoff und schaut dann, ob der verbesserte tatsächlich besser ist. Genau, immer ein bisschen schwierig, weil mit diesem Kontrollding halt auch so ein bisschen potenzielle Fehlleitung von den Leuten passiert. Das heißt, man gibt dir den klassischen etablierten Impfstoff versus den verbesserten, das sagt man dir dann halt am Anfang, damit du da tatsächlich einwilligen kannst, dass du halt potenziell den schlechteren Impfstoff kriegst, der immer noch alle Wirkungen hat. Die sind quasi das Nonplusultra. Ne? Und man wird dieser Gruppe halt zufällig zugeordnet. Gut. Ja, zur Durchführung. Es sind also Teilnehmende rekrutiert worden. Luftfahrzeugpassagierinnen, 18 plus, die von den Studiendurchführenden eingeschätzt wurden als rationale Entscheiderinnen und vor allem, die bereit waren, einer zufälligen Gruppe zugelost zu werden. Ne? So, okay, wer macht denn da dann überhaupt mit? Ich habe euch mit Absicht nur die ersten paar Absätze oder halt diesen Einleitungsteil gegeben, weil das der ist, den die meisten Leute lesen. Ne? Auch so, wenn man dann eben in irgendeiner Zeitung einen Artikel liest, die haben selten mehr gelesen. Die meisten Teilnehmenden waren an der Durchführung der Studie beteiligt. Aha. Normalerweise so mit dieser Objektivität und sowas sollte man das nicht machen. Außerdem, wenn man Leute aus einem Flugzeug springen lassen, ohne einen Fallschirm, dann haben wir womöglich irgendwann ein Problem mit unserem Team. Ja? Okay, gut. Wir machen jetzt, also wir beißen uns da jetzt durch. Ja? Interventionsgruppe kriegt einen Fallschirm, logisch. Kontrollgruppe einen leeren Rucksack, what the fuck. Beim Sprung wurden Flughöhe und Geschwindigkeit erfasst. Ja, cool, Vergleichswerte, nice. Folgeinterviews mit jeder Teilnehmerin zur Feststellung des Vitalstatus und Verletzungen innerhalb 5 Minuten sowie 30 Tage nach Aufprall. Was? Also, die Frage ist jetzt quasi schon aus dem Publikum gekommen. Ja, wie? Ja, ich gehe da hin. Warte 5 Minuten und bin dann so, alles okay? Braucht uns die Rettung oder ist eh okay? Ah, schon zu spät, okay. Was? Analyse. Wir haben Vergleichsdaten erhoben, so richtig schön. Ne? Alter, Geschlecht, Ethnie, Größe, Gewicht, medizinische Vorgeschichte finde ich da ganz schön. Höhenangst. Eigene und familiäre Erfahrungen mit Fallschirmen. Und are you a frequent flyer? Okay. Und dann halt für den Flug spezifisch auch nur internationaler Flug, Inlandsflug, Typ des Luftfahrzeugs, Jet, Doppeldecker, glaube ich, und Helikopter. Es hat 3 verschiedene gegeben. Geschwindigkeit und Höhe, ja, weil wir wollen das ja ordentlich vergleichen. Gut, fein. I guess. Hypothese war also, Fallschirme sind der Kontrollbedingung, also im Sprung ohne Fallschirm, bezüglich Verhinderung von Tod und Verletzungen überlegen. Ja. Mhm. Es wurde kein signifikanter Unterschied in den Ergebnissen der Gruppen 5 Minuten bzw. 30 Tage nach Aufprall festgestellt. Der wichtige Teil steht in den Klammern. Ja? Es gibt nämlich 0% jeweils. 0% Tod bzw. schwere Verletzungen, 5 Minuten danach oder 30 Tage danach. Wie? Wie? Seite 3. Erklärt's. Die TeilnehmerInnen, die sich schlussendlich angemeldet haben, haben unter dem Wissen zugestimmt, dass sie aus einem ruhenden, am Boden stehenden Luftfahrzeug springen würden. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, das ist ein gut gemachtes Paper. Ja? Die haben wirklich alles durchgezogen. Die haben es wirklich schön, ordentlich und sauber dokumentiert. Die haben alles drinnen, die haben erklärt, wie sie alles gemacht haben. Man muss halt das ganze Paper lesen bis zum Schluss. Und das ist nämlich tatsächlich der Punkt, wenn man das ganze Paper liest, dann ist das Paper nämlich ein satirischer Kommentar, quasi ein wissenschaftlicher Shitpost, zu dieser Überhöhung von Randomized Controlled Trials im medizinischen Kontext. Weil man nämlich... Die Studie zeigt, dass eine korrekte Interpretation mehr erfordert, als nur kurz über den Abstract zu lesen. Ja, 100% das. Nicht nur bei dieser Art Studie. Aber sie sagen eben auch, dass wenn man schon diesen gewissen Bias hat innerhalb von einer Community, dann kriegt man auch nur Leute, die relativ wenig Effekt zeigen. Ne? Außerdem wieder Ethik, solche Dinge. Das heißt, also ich würde sagen, 5 Daumen hoch, gute Studie, gerne wieder. Und zusammenfassend, wie funktioniert jetzt eigentlich Wissenschaft? Es kommt drauf an, aber 3 Sachen auf jeden Fall. Dokumentation, Dokumentation und Dokumentation. Ja? Wenn ihr eure Arbeit nicht sauber dokumentiert, dann kann niemand eure Arbeit ordentlich kritisieren. Und das ist immer so dieser Punkt, wenn ihr irgendeine wissenschaftliche Studie findet, bei der vorne und hinten Informationen fehlen, bei der ihr euch zum Schluss fragt, wie zum Geier haben die das jetzt eigentlich gemacht, wie hat das funktioniert, dann ist es ratsam, da ein bisschen genauer nachzuschauen. Weil dann stimmt potenziell was nicht. Ja? Wer seine Arbeit ordentlich überprüft haben will, muss die Daten hergeben. Ja, danke schön. Ich glaube, wir haben jetzt nur original 4,5 Minuten für Fragen.
Erstmal noch vielen lieben Dank für den wirklich tollen Vortrag. Genau, wir haben jetzt noch 5 Minuten. Wo geht's los? Ja, ich sehe den ersten. Ich sprinte.
Das ist jetzt mehr eine Anmerkung, aber wenn, wenn ich den QR-Code einscanne, das ist mir auch schon beim Link vorher aufgefallen, also bei dem ersten Link, dann sind da die Slides nicht hochgeladen bei mir. Also dann steht auf der Webseite not found bei der Seite.
Ernsthaft? Aha.
Oh. Oder?
Sauber. Gut, tut leid. Ja, danke. Also bei den Recent Posts ist dann drinnen. Sorry.
Und ich muss jetzt dann doch fragen, also wenn das so renommierte medizinische Fachzeitschriften sind, ja, wie sind denn diese beiden Studien da drin gelandet? Weil, also selbst bei der Fallschirmstudie, schön und gut, ja, aber die haben ja dann keine Umfrage danach gemacht, wie viele Leute drauf reingefallen sind oder so. Oder haben die das gemacht? Also das war zumindest nicht in dem, was wir jetzt bekommen haben, sondern die behaupten danach dann einfach, ja, diese Studie zeigt das und das. Macht sie das? Und die erste ist halt Quatsch.
Also beim Lancet 1998, ich habe keine Ahnung. Ja. Hier liegt der Teufel im Detail. Wo steht's denn? Da steht's wieder nicht. Sehr gut. Auf der Webseite sieht man, dass diese Studie publiziert worden ist in der Weihnachtsedition. Und die Weihnachtsedition hat den Titel Think Before You Leap. Also die hat quasi schon dieses Motto, don't leap to conclusions. Ja. Ist ein sehr guter Punkt. Es gibt auch eben regelmäßig solche Issues, die halt quasi so mit ein bisschen am Augenzwinkern an Sachen rangehen. Ich finde sowas generell eher schwierig. In dem Fall gibt es einen begleitenden Artikel auch noch dazu. Das heißt, wenn man es online abruft, dann gibt es auch noch einen Editor's Comment, also tatsächlich von den Herausgebern von dieser Ausgabe, wo sie genau das thematisieren, dass das eben so ein satirischer Kommentar ist. In anderen Kontexten passiert es gerne mal, dass so ein satirischer Kommentar eben nicht korrekt interpretiert wird. Und das ist dann eben gefährlich. Bin ich voll bei dir, ja. Es gibt zum Beispiel auch auf der CAI, der Human-Computer Interaction-Konferenz, der sehr großen, hat es lange die Alt-CAI gegeben. Die steht jetzt gerade so auf einem wackeligen Ding, die ist so ein Track, wo die Sachen hinkommen, die total spannende Sachen diskutieren oder aufbringen, aber durch den klassischen Review-Prozess von der Konferenz nicht durchkommen würden, weil sie halt genau solche satirischen Sachen sind, so Überspitzungen und solche Geschichten. Die sind mega wichtig, weil sie innerhalb von der Community zu Diskussionen führen. Ne? Aber das ist dann halt auch so eine Kontextangelegenheit. A Paper allein, also Papers existieren halt auch nicht im Vakuum. Ne? Muss man sich genauso anschauen. Sehr gute Frage, danke.
Okay. Wir haben jetzt noch eine letzte Frage und der Rest wird dann vor dem Raum geklärt.
Oh Gott, oh Gott. Ach so, ich habe nur eine Interessenfrage. Also, was für eine Art Forscherin sind Sie? Also, woran forschen Sie und wie läuft's?
Puh. Na, also das erschrecken wir hauptsächlich wegen dem Sie. Die Menschen bitte nicht siezen, das verwirrt du. Meine Forschung ist hier gnadenloser Pitch. Es gibt auch einen Talk von der MAMCD letztes Jahr von mir, den kann man sich anschauen auf media.ccc.de. Ich forsche zu Neurodivergenz, Technologie und Arbeit aus einem Blickwinkel von Mensch-Maschine-Interaktion und unter einem sehr starken Einfluss von Disability Justice. Das heißt, ich rede mit den neurodivergenten Menschen und nicht mit den genervten Neurotypischen, die kaum Bock haben, sich ordentlich anzupassen.
Ja. Dann jetzt nochmal ein ganz großes Dankeschön an Pastor für das wirklich witzige, für den wirklich witzigen Vortrag.